Wenn man auf Social Media schaut, dann sieht man, dass das teilweise als Wasser, selbstgekochtes Rosmarinwasser in die Haare gesprüht wird. Das bringt natürlich gar nichts.
Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast Wissen, was dir gut tut. Ich hoffe, möglichst viele von euch haben uns schon abonniert. Bitte machen! Heute spreche ich mit Professor Nathalie Garcia-Bartels über Haare. Konkret, was die Haare schön und stark macht. Sie ist Dermatologin und Expertin für Haarerkrankungen in Berlin und Professorin an der Charité. Und sie hat das Buch geschrieben, alles, was sie schon immer wissen wollten über Haupt und Haar, aber sich nie zu fragen trauten. Die besten Tipps für gesundes Haar. Und das Buch steckt wirklich voller Tipps und erstaunlicher Fakten, die wir gleich noch ein bisschen aufgreifen können. Toll, dass Sie heute da sind.
Vielen Dank.
Frau Dr. Garcia-Bartels, wir nehmen meistens einfach so hin, dass wir gesunde Haare haben, die auch immer wieder nachwachsen. Und erst wenn das mal anders ist, kümmern wir uns so richtig um sie. Dann kann man auch, wenn man richtige Probleme hat, zu Ihnen in die Haarsprechstunde kommen. Dort leisten Sie regelrechte Detektivarbeit, manchmal auch mit der Lupe, habe ich gelesen. Wie gehen Sie da vor? Wie darf man sich das vorstellen?
Ganz wichtig ist erstmal die Fragestellung, woher kommt der Haarausfall, wie lange ist der schon und wie hat er sich entwickelt. Also die Anamnese ist ganz wichtig, Begleiterkrankungen, Medikamente, all das spielen eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, man braucht Zeit, erstmal den Patienten kennenzulernen und dann untersuche ich die Patienten erstmal in der Regel am Kopf, gucke genau hin, nehme die Lupe, schaue mir die Kopfhaut an, die Haaröffnungen, aus denen die Haare rauskommen, aber auch entlang der Haare schaue ich mit der Lupe mir die Haarstruktur an. Und was viele Patienten dann verwundert oder Patientinnen, dass ich auch mir die übrige Körperbehaarung anschaue, Augenbrauen, Wimpern, Bartregion oder restliche Körperbehaarung, weil auch die kann Aufschluss geben über die möglichen Ursachen, warum beispielsweise am Kopf die Haare ausfallen.
Interessant. Was bedeuten denn Haare, vor allem schöne Haare, für uns?
Unsere Haare bedeuten sehr viel für uns, weil wir uns auch über die Haare wahrnehmen. Wie wir uns im Spiegel wahrnehmen, hat sehr viel mit unserer Frisur, unserem Haarkleid, unserem Behaarungsmuster zu tun. Und letztlich, wenn wir sehen, dass wir zufrieden sind mit der Frisur und auch mit dem Aussehen unserer Haare, hat das auch eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden.
In Ihrem Buch habe ich gelesen, es gibt sogar Studien zum Scheitel. Das klingt sehr kurios. Was ist da? Was verbirgt sich dahinter?
Das ist eher eine wissenschaftliche Abhandlung und ich fand sie tatsächlich sehr amüsant, weil man versucht hat, eben über die Lage des Scheitels, die Position, ob da nun links, rechts oder mittig ist, Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche Charaktereigenschaften wir haben. Ich habe es nun als Anekdote in das Buch eingebaut, weil es eben sehr schön symbolisiert, was Frisuren für unsere Umgebung möglicherweise für Eindrücke erwecken oder was sie über uns aussagen können. Und da soll ein links getragener Scheitel beispielsweise für strukturiert sein, fokussiert sein stehen und ein rechts getragener Scheitel eher für Kreativität. Und das fand ich sehr interessant. Mhm. Aber ob das nun wirklich so ist, das müssten dann wirklich auch sehr groß angelegte Studien erstmal beweisen.
Ja, Sie appellieren, mehr auf die eigenen Haare zu achten und das nicht nur aus kosmetischer Sicht. Was kann man denn alles an den Haaren ablesen?
Sehr viel. Also wenn man beispielsweise sich nur die äußeren Haare anschaut, die Haarstruktur, die ich dann ja zum Beispiel in der Praxis mit der Lupe untersuche, dann können Bruchstellen darüber Aufschluss geben, ob uns bestimmte Mineralien oder eben Nährstoffe fehlen. Die Art der Bruchstellen kann viel darüber aussagen, wie sie entstanden sind. Und das kann eben manchmal auch innere Ursachen haben, wenngleich die meisten äußeren Bruchstellen oder Brüchigkeit der Haare durch eine falsche, also zu schädigende Haarkosmetik entsteht. Mhm. Wenn die Haare dann ausfallen oder wenn ich an ihnen ziehe und sie sitzen an bestimmten Stellen locker, dann können sie eben sehr viel auch über uns aussagen, ob wir Erkrankungen haben, ob wir Mangelzustände haben, ob es Medikamentennebenwirkungen sind oder sogar, ob wir eine hormonelle Störung haben oder eine Autoimmunerkrankung. Und das alles können Haare aussagen.
Mhm. Gibt es denn Haare, die empfindlicher sind als andere, zum Beispiel lockige oder glatte? Wie anfällig sind die jeweils?
Prinzipiell weiß man auch schon aus verschiedenen Untersuchungen, dass feine und vor allem auch lockige Haare anfälliger sind für den äußeren Stress, der am Haar wirkt, wie beispielsweise Hitze, Glätteisen oder Reißen an nassen Haaren. Also die zu intensive Haarkosmetik kann gerade bei diesem Typus fein und vor allen Dingen lockige Haare eben mehr Schaden anrichten als bei glatten, dicken Haaren.
Sie zitieren im Buch auch eine Studie, wer beim Blick in den Spiegel haarzufrieden ist, empfindet sich selbst als attraktiv, leistungsfähig und wird auch kontaktfreudiger. Wie komme ich denn dahin? Was ist dafür das A und O, so generell gesagt?
Das A und O sind generell die gesunden Haare, dass wir uns eben mit unseren Haaren wohlfühlen, dass wir sie gut frisieren können, dass sie eben nicht platt anliegen oder hängen. Das sorgt bei uns, wenn wir uns eben entsprechend frisieren können und keine Probleme mit den Haaren haben, dass wir sie so stylen können, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen, dann sorgt es eben für Zufriedenheit.
Mhm. Und dafür müssen sie gesund sein. Das kommt ja auch ganz oft von innen. Wie sieht denn eine haargesunde Ernährung aus? Das beschreiben Sie ja auch. Es gibt sogar ein haargesundes Frühstück. Das fand ich sehr interessant.
Ja, also beim haargesunden Frühstück ist es beispielsweise so, dass wenn man ausreichend Nährstoffe wie Zink, Eisen aus dem Frühstück aufnehmen möchte, das lieben die Haare. Also es sind ein Teil der Nährstoffe, für das Haarwachstum sehr wichtig sind. Dann sollte man keinen Kaffee dazu trinken, wenn man Eisen- oder zinkreiche Nährstoffe, also Nahrungsmittel isst, wie zum Beispiel ein Müsli. Viele essen ja morgens Müsli. Wenn man das über Nacht einweicht, dann ist es für den Körper leichter, Nährstoffe wie Eisen und Zink daraus aufzunehmen. Und wenn man dann den Kaffee auch noch weglässt, das ist ein sogenannter Eisenräuber, dann werden die Nährstoffe noch besser aus diesem Müsli aufgenommen. Auch Vollkornprodukte sind gute Bausteine eines haargesunden Frühstücks. Wenn die auch noch aus Sauerteig bestehen, die Vollkornbrote, dann werden Zink beispielsweise wird dann noch besser aufgenommen.
Mhm.
Und wenn man dann noch das Müsli oder auch das Brot mit Vitamin C reichen Gemüse oder Obst garniert, dann wird Eisen auch noch besser aufgenommen.
Mhm. Ich glaube, der Darm hat auch mit den gesunden Haaren zu tun.
Ganz wichtig, denn wir wissen, dass Haare sind quasi wie eine riesengroße Baustelle. Sie werden ja in der Haut, in den Haarfollikeln gebildet. Und die Haarfollikel sind wie ganz sensible Mini-Organe, die sehr viele Nährstoffe brauchen, die Energie brauchen und eine gute Durchblutung, um am Haar zu bauen. Und die sind sehr empfindlich gegenüber Unterbrechungen dieser Nährstoffzufuhr oder wenn ihnen bestimmte Nährstoffe fehlen. Und über den Darm nehmen wir ja unsere ganzen Nährstoffe auf. Und wenn der gestört ist, dann eben fehlt es den Haaren, die auch sehr sensibel darauf reagieren, sobald ihnen etwas fehlt, an den wichtigen Bausteinen, die sie brauchen, um die Haare zu konstruieren.
Sie schreiben, das, was da oben rauskommt, also die Haare sind eigentlich ja nur totes Etwas.
Ja.
Lohnt es sich denn dann überhaupt, diese ganze Pflege durchzuführen? Da gibt es ja Millionen Produkte. Oder sollte ich lieber woanders ansetzen? Eben bei der Ernährung oder vielleicht noch gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Also ich würde sagen, Haargesundheit geht am besten von innen und von außen. Wenn wir uns einfach vorstellen, dass das Haar in der Haut gebildet wird und dass wir das gut versorgen, dann kann es gesund aus der Kopfhaut rauswachsen. Sobald es aber sichtbar für uns ist, ist es totes Hornmaterial. Dementsprechend kann es sich auch nicht mehr gegen die äußeren Stressoren, und das betrifft damit die äußere Haargesundheit, wehren. Wir können es auch nicht mit Pflegeprodukten zum Leben erwecken. Also wenn da vitalisieren draufsteht oder nährend. Also ein totes Hornmaterial, ein toter Hornfarn kann ja nichts mehr essen, kann nichts mehr trinken, kann höchstens ein bisschen Feuchtigkeit speichern. Was man aber tut mit diesen Pflegeprodukten, ist das Haar zu schonen, es beispielsweise kämmbarer zu machen und damit Reißen zum Beispiel an nassen Haaren zu vermeiden und auf lange Sicht, wenn man sich vorstellt, ein Haar wächst ja so 1 Zentimeter pro Monat und es muss dann, bis es schulterlang gewachsen ist, ein bis zwei Jahre jeden Tag teilweise dieser stressigen Prozeduren aushalten. Damit erleichtert man es dem Haar, dass nicht mehr so stark an ihm gerissen wird. So beispielsweise Haarkuren oder Leave-In-Produkte machen das Haar kämmbarer, machen es geschmeidiger und umhüllen es, ummanteln es, machen es auch etwas glänzender.
Was würden Sie denn empfehlen für Produkte? Was nutzen Sie selber? Und gibt es vielleicht auch, bringen auch Massagen was? Wie ist das mit der Kopfhaut?
Also das ist sehr umfassend. Man kann letzten Endes sagen, man kann sehr viel machen, aber man braucht letztlich gar nicht so viel. Also ich persönlich wasche mein Haar mit einem Shampoo und das Shampoo wähle ich mit möglichst wenig Inhaltsstoffen, denn Shampoos dienen eigentlich zum Reinigen der Kopfhaut, zum Befreien von Schmutzpartikeln, Pflegerückständen oder eben auch Fett. Und dann versuche ich mein Haar kämmbar zu machen, indem ich dann einen leichten Conditioner anwende und versuche es eben nicht zu rubbeln, sondern trocken zu kneten und nicht an den nassen Haaren zu reißen. Das heißt, ich schone letzten Endes mein Haar. Und eine Kopfhautmassage, die bewirkt eine verbesserte Durchblutung der Kopfhaut und damit bringt die Durchblutung mehr Nährstoffe an die Haarfollikel. Wenn man das regelmäßig macht, also jeden Tag einige Minuten die Kopfhaut knetet und nicht daran rubbelt, sondern so sanft knetet, soll das einen leichten positiven Effekt auf das Haarwachstum haben. Man darf aber auch davon keine Wunde erwarten.
Auf Social Media gibt es auch einen Trend Rosmarinöl. Wie würde ich das anwenden? Was raten Sie?
Also ganz wichtig, es ist nur eine einzige Studie, die zu Rosmarinöl publiziert wurde. Dabei wurde zweimal täglich ein Rosmarinöl in einer ganz bestimmten Konzentration auf die Kopfhaut von Männern aufgetragen, die schütteres Haar bekommen. Und verglichen wurde das mit der Wirkung von Minoxidil bei diesen Männern, die das auch zweimal täglich aufgetragen haben, allerdings in einer sehr geringen Konzentration, von der man bisher schon weiß, dass sie nicht ausreichend das Haarwachstum bei den Männern stimulieren kann. In dieser Studie hinkt also der Vergleich. Und letztlich sagt die Studie dann am Ende, und ich glaube, auf Social Media haben wenige Menschen wirklich diese Studie von vorne bis hinten gelesen, denn die ist nicht frei verfügbar, nur das kleine Abstract kann man lesen, dass letzten Endes beide einen ähnlichen Effekt haben. Und wenn man weiß, dass der Effekt in der Minoxidil-Gruppe also vernachlässigbar ist, dann kann Rosmarinöl zweimal täglich auf die Kopfhaut aufgetragen einen verschwindend geringen Effekt gehabt haben. Und wenn man auf Social Media schaut, dann sieht man, dass das teilweise als Wasser, selbst gekochtes Rosmarinwasser in die Haare gesprüht wird. Das bringt natürlich gar nichts.
Also wenn an der Wurzel.
Wenn man eben das Haarwachstum anregen möchte, dann ist das Entscheidende eben die richtige Konzentration, die richtige Dosis und in der Regel auch ein- bis zweimal täglich etwas auf die Kopfhaut aufzutragen.
Ja, verstehe. Und Minoxidil ist das Mittel, was Sie den Patienten verschreiben würden oder geben würden für mehr Haarwachstum.
Grundsätzlich ist das kein Allheilmittel und das ist auch nicht ein Mittel, was für jeden passt. Daher würde ich sagen, nein, ich verschreibe nicht jedem Minoxidil, der ein besseres Haarwachstum haben möchte. Ich versuche in erster Linie herauszufinden, warum die Haare nicht so gut wachsen und versuche dann ganz gezielt die Ursache zu behandeln. Und da mag Minoxidil eine Möglichkeit sein, aber es ist auf keinen Fall ein One-Fits-for-All. Und ich rate auch ab davon, das einfach mal so auszuprobieren im Rahmen so einer Art Selbstbehandlung, denn da verliert man häufig wertvolle Zeit.
Ich glaube, der Haarausfall ist ja nur ein Symptom und nicht das Problem selbst. Also da fängt es ja erst an.
Genau, das ist das Wichtige, dass man weiß, Haarausfall ist eben nicht eine Ursache dahinter, sondern es hat ganz viele Ursachen und Haarausfall bei Kindern, bei Frauen, bei Männern kann sehr, sehr viele Ursachen haben, von inneren Ursachen bis hin zu Autoimmunerkrankungen der Haut.
Wie viel Haarausfall ist denn normal? Also manchmal schaut man ja in seine Bürste und denkt, oh nein, was ist da alles drin? Muss man sich da Sorgen machen?
Also wir wissen, dass so um die 15% der Kopfhaare in einer sogenannten Ruhephase sitzen. Wenn man das bei 100.000 Haaren ausrechnet, dann sind das ja relativ viele Haare. Und täglich gehen uns aber nur um die 100 Haare maximal aus im gesunden Zustand. Und das ist ein besonderes Phänomen, was bei den Haaren ist. Sie entscheiden sich nach 2 bis 8 Jahren im Schnitt mit dem Wachsen aufzuhören. Die Kopfhaare treten dann ganz langsam in eine sogenannte Ruhephase über, kapseln sich von der Haarwurzel ab. Die Haarwurzel schrumpft dann auch regelrecht. Und was zurückbleibt, ist so ein totes, ruhendes Haar in dem Haarkanal. Und irgendwann, innerhalb von so circa 3 Monaten, fällt dieses Haar dann aus, weil es sich komplett gelockert hat, auch von der Haarwurzel. Ich vergleiche das immer so wie so in so einer Blumenvase, wo so eine abgeschnittene Blume ist, die dann langsam trockener wird und beim nächsten Windstoß ausfällt. Und bei den Haaren ist das ähnlich. Die werden dann rausgewaschen oder rausgekämmt oder durch das nachwachsende Haar rausgeschubst. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess, maximal 100 Haare pro Tag.
In manchen Kulturen werden ja die Köpfe gerade bei kleinen Kindern rasiert, damit dann mehr und schöne, füllige Haare nachwachsen. Klappt das? Ist da was dran?
Das ist ein weit verbreiteter Mythos, dass man meint, durch das Schneiden oder Rasieren von Haaren das Haarwachstum anzuregen. Wenn wir uns aber vorstellen, sobald das Haar aus der Kopfhaut rausragt, ist es totes Hornmaterial, ein toter Hornfaden. Dann können Sie an den Haaren in dem Fall durch Rasieren nichts mehr bewirken. Sie können so das Wachstum nicht anregen. Ich sage das auch immer bei Kindern, dass man ja sagt, Haare schneiden tut nicht weh. Es sind eben tote Hornfäden und durch eben mechanische Maßnahmen wie Rasieren kann man das Wachstum nicht anregen.
Was mich noch interessiert bei der Haarwäsche, gerade wenn man sehr lange Haare hat, muss man dann eigentlich die Haare selbst nochmal einschamponieren oder reicht es, wenn das Wasser da so durchläuft für die Reinigung?
Das reicht in der Regel aus. Also das Shampoonieren ist überwiegend dazu da, die Kopfhaut zu reinigen. Und das Shampoo verteilt sich dann ja über die restlichen Haare. Denn was wollen wir mit dem Shampoo? Wir wollen ja überwiegend eine Reinigungsfunktion erzielen. Und letztlich sind ja die übrigen Haare nicht wirklich sehr schmutzig oder extrem fettig bis zur Spitze hin. Daher reicht es, wenn man das runterspült.
Manche meinen ja, man soll das Shampoo wechseln, immer abwechselnd, weil die Haare dann irgendwann sonst fettig werden. Was ist da dran?
Die meisten Shampoos enthalten ähnliche Wirkstoffe. Häufig unterscheiden sie sich oder Substanzen. Häufig unterscheiden sich eher durch das Parfum und durch den Gehalt an sogenannten eben Pflegestoffen, wie auch Silikonen. Und daher kann für den ein oder anderen mal ein Shampoo-Wechsel sinnvoll sein, wenn man das Gefühl hat, der Ansatz glänzt zu sehr, weil da vielleicht zu viel Pflegestoffe drin enthalten sind, die so einen fettigen Eindruck hinterlassen. Aber letztlich ist es nicht so, dass sich die Hornfäden jetzt an irgendetwas groß gewöhnen.
Aber Sie sagten, Sie selbst kaufen ja Produkte mit möglichst wenig Inhaltsstoffen. Also das ist eigentlich so das A und O, höre ich daraus.
Ja, also was auf die Kopfhaut kommt, da nutze ich ultrasensitive oder sensitive Produkte, um möglichst nur die Shampoonierung zu erzielen. Und dann die Haarlängen, das ist so die Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regel, also ein Drittel der Haare kopfhautnah zu shampoonieren und die restlichen 2 Drittel dann eher zu pflegen mit Conditioner oder Haarkur, um sie kämmbarer zu machen.
Wie oft soll ich waschen und wie oft soll ich bürsten? Die 100 Bürstenstriche, sind die sogar schädlich oder wichtig?
Also die 100 Bürstenstriche sind ja so etwas, was vielleicht noch die Großeltern erzählt haben. Sie dienen eigentlich dazu, die Teigreste, die wir auf der Kopfhaut haben, entlang des Haares zu bürsten oder der Haare zu bürsten, um sie glänzender zu machen. Letztlich ist das Kopfhautfett oder unser Talg mit der beste, natürlichste Conditioner. Er macht das Haar glänzend, er fließt und soll eigentlich entlang der Haare fließen, um sie von äußeren Einflüssen zu schützen. Nur ist das für uns kosmetisch nicht so gewollt. Wir wollen eigentlich nicht diese fettigen Haare und auch der Geruch stört manche Menschen. Insofern wird das wertvolle Hautfett dann rausgewaschen. Und letztlich gibt es keine Regel für alle, dass man sagt, man darf sich nur so und so oft die Haare waschen. Es kommt auf den Typus an. Menschen, deren Haare schnell fetten, können sich auch öfter mit einem milden, sensitiven Shampoo die Haare waschen. Und auch Menschen, die eher trockene Kopfhaut haben, die brauchen sich nicht zweimal die Woche die Haare zu waschen. Es sei denn, sie möchten auch die Haare oder Kopfhaut von Schmutzresten entfernen, wenn sie jetzt sehr viel draußen waren oder irgendwelche oder Kinder im Sandkasten waren oder so etwas, dann darf man durchaus mal die Kopfhaut auch mit Wasser waschen oder auch mit einem milden Shampoo extra waschen. Aber es gibt nicht dieses Muss. Man muss nicht unbedingt zweimal die Woche waschen. Es reicht auch einmal die Woche. Mhm.
Apropos Kinder, das interessiert mich jetzt, weil ich selber welche habe und wir hatten noch nie diese lästigen Mitbewohner Läuse. Andere kriegen die ja oft. Gibt es Haare, die Läuse gar nicht mögen? Das sagte so eine Erzieherin mal zu mir und die sagte, ihr seid raus, weil euch mögen die nicht.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, die ich fest gemacht habe. Man weiß noch nicht ganz genau, woran das liegt. Also es gibt jetzt keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Was man vermutet, ist, dass feinere Haare, dass sie sich da nicht so gut dran festhalten können. Und auch wenn man Conditioner benutzt, also wenn die sehr glatt sind, dann scheint es für die sehr schwierig zu umgreifen und festzusetzen.
Vielleicht ein Tipp für alle Geplagten. Sie sagten gerade, Medikamente haben Auswirkungen auf die Haare. Welche sind das oder auch welche Medikamente machen irgendwas? Und gilt das auch für Verhütungsmittel?
Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die als Nebenwirkung Haarausfall machen. Das heißt aber nicht, dass man zwingend davon Haarausfall bekommt, sondern nur, dass eine Möglichkeit ist. Deshalb frage ich auch immer ganz genau, wenn Patienten so einen diffusen Haarausfall haben, welche Medikamente sie seit wann einnehmen und ob sie irgendwann die Dosis erhöht haben. Beispielsweise Schilddrüsenmedikamente, gerade wenn man eine Überfunktion hat, die können Haarausfall machen. Dann gibt es Blutdrucksenker, Beta-Blocker beispielsweise, die Haarausfall machen können. Und was vielleicht natürlich viele Menschen kennen, dass einige Chemotherapien Haarausfall machen können. Aber es gibt eine Reihe von Medikamenten, die auch über die Hintertür Haarausfall machen, die dann bei dauerhafter Einnahme beispielsweise einen Vitaminmangel machen können. Und da muss man dann auch immer ganz genau nachfragen. Beispielsweise Metformin, das bei Typ-2-Diabetes häufig gegeben wird, kann über lange Sicht eingenommen einen B12-Mangel bei manchen Menschen machen. Mhm. Und der wiederum kann Haarausfall machen. Also es ist durchaus, wie schon anfangs oder wie Sie sagten, ja Detektivarbeit,
ja,
das herauszufinden.
Was sollte man denn lieber sein lassen so in der täglichen Pflege? Was sind No-Gos? Oder auch nicht in der Pflege. Man macht ja ganz schnell oft einen Pferdeschwanz, hoppla hopp, irgendwie gerne ein bisschen enger, dann hält er länger. Ja, da gibt es bestimmt Sachen, die man falsch machen kann.
Ja, das ist so Thema äußere Haargesundheit und Vermeiden von Haarstress. Da gibt es sehr viele Dinge, die Haare überhaupt nicht mögen. Wie zum Beispiel nasse Haare sind viel empfindlicher als trockene Haare, wenn man also nach der Haarwäsche, deshalb ist Haare waschen an sich auch nicht so schlimm. Entscheidender für die Haargesundheit sind eher die Prozeduren, die danach kommen. Nämlich, wenn man häufig wäscht, muss man ja auch häufig dann die Haare trocknen. Und das kann dann eben ein häufiger Stress für die Haare sein. Zum Beispiel Reißen an nassen Haaren, dieses Auseinanderreißen, die verhaken sich leichter, wenn sie nass sind. Und wenn man die dann reißt, dann entstehen dort Bruchstellen. Oder eben ein strammer Pferdeschwanz, der an den Haaren zieht. Oder eben das feste Gummi immer an der gleichen Stelle oder bestimmte Haarclips immer an der gleichen Stelle führen dazu, dass die Haare dort abknicken oder brechen. Man sollte auch nicht so stark an ihnen rubbeln, sondern eher sie trocken kneten oder wringen. Und auch diese Hitze mögen die Haare nicht. Und was auch viele vergessen, ist, dass wenn sie Haarspray benutzen, dient es ja eigentlich dazu, so den Stand der Haare zu halten. Die verkleben aber miteinander durch das Haarspray. Und wenn man dann das Haarspray wieder am Abend rauskämmt, dann reißt man diese verklebten Haare wieder auseinander. Und auch da können immer wieder Bruchstellen entstehen.
Ich glaube, Sie hatten auch mal eine Patientin, eine ziemlich junge Teenagerin, die kam, weil sie eben auf Social Media einige Trends gesehen hatte und das nachmachen wollte. Und dann hat sie es immer verschlimmert.
Ja, also die hatte all diese Haarstressoren, die ich eben nannte, miteinander kombiniert. Und der Einzelne allein, der mag für das Haar über eine Zeit auch sehr erträglich sein. Aber wenn man dann alles miteinander kombiniert und dann auch noch die Haare regelmäßig zum Beispiel blondiert oder färbt, dann kann es eben zu starkem Haarbruch führen. Und wenn die Haare das eben nur ein paar Monate tolerieren und dann nach 5-6 Monaten brechen durch diese extrem vielen sich wiederholenden haarstressigen Prozeduren, dann brechen die nach 5-6 Zentimetern einfach ab. Und dementsprechend hatte das junge Mädchen eben sehr kurze Haare und hat dann versucht, mit Extensions dem entgegenzuwirken. Aber die Haare waren einfach viel zu fein, um über die Zeit eben diesen Stress länger auszuhalten und sind dann einfach sehr früh abgebrochen.
Ich erinnere mich da, oder mir fällt da ein, Keira Knightley hat auch gesagt, sie hat durch dieses jahrelange Färben am Ende nur noch Perücken getragen. Oder Jada Pinkett Smith, weiß man vielleicht, bei den Oscars gab es ja den riesen Eklat. Ihr Mann kam auf die Bühne, weil sie seit Jahren so kreisrunden Haarausfall hat und hat dann eben den Laudator, der sich über sie lustig gemacht hatte, geohrfeigt. Mit was kommen die meisten Leute zu Ihnen und können Sie dann vielen auch helfen?
Also was Sie gerade geschildert haben, das ist wirklich das ganze Spektrum, was ich letzten Endes sehe. Das ist einerseits ja Haarbruch durch das häufige Färben, die äußere Haarstruktur zu schädigen, dass sie einfach nicht mehr richtig lang wachsen können. Da hilft es einfach, die Stressoren wegzulassen. Dann können die Haare auch wieder normal rauswachsen. Was dann da auf der Bühne zum Eklat geführt hat, zeigt einerseits auch, wie emotional Haare sind und wie stark Haarausfall Menschen belasten kann. Das erlebe ich jeden Tag in meiner Praxis und manche entschuldigen sich sogar, wenn sie noch genug Haare haben und vor mir sitzen, damit sie ernst genommen werden. Sie sagen dann, ja, eigentlich habe ich ja noch genug Haare, aber. Und werden dann häufig auch nicht vom Umfeld ernst genommen, weil sie sagen, ja, du hast doch noch genug Haare. Was hast du denn für ein Problem? Aber wollen wir denn eigentlich erst ernst genommen werden, wenn wir keine Haare mehr haben? Das Wichtigste ist ja anzusetzen, dann, wenn man Haarausfall bemerkt, dass man die Haare erhält und dass man frühzeitig die Ursache erkennt, um sie dann auch zu behandeln. Und das, was die Frau von Will Smith hatte, war letztlich kreisrunder Haarausfall einer Autoimmunerkrankung, die eben auch behandelt werden kann, wenngleich schwierig, weil wir sie noch nicht ursächlich behandeln können. Wir können nur die Symptome behandeln, die wir kennen und versuchen, das Immunsystem zu beruhigen.
Also Sie ermutigen ganz klar dazu, schneller zu kommen als zu lang zu warten. Also sich wirklich zu trauen und zu sagen, das belastet mich und dann ja den Experten aufsuchen. Was halten Sie von Wimpernseren?
Wimpernseren haben ja einen sehr interessanten Wirkstoff, so eine Art Prostaglandin-Analogon. Das ist ja entdeckt worden bei Patientinnen, die eine Augenproblematik haben und sich im Augentropfen einträufeln mussten. Und dieser Arzneistoff, der hat eben, das sah man dann in Fallberichten, eben zu verlängertem Wimpernwachstum geführt. Und ja, einige dieser Seren können tatsächlich das Wimpernwachstum verlängern. Allerdings haben die auch Nebenwirkungen, also können eben Irritationen auf dem Augenlid machen, Rötungen, Reizungen bis hin zu veränderten Pigmentierungen im Augapfel. Insofern sage ich immer, da ist gewisse Vorsicht geboten. Man kann das versuchen, es ist ja frei verkäuflich. Aber es kann eben auch Nebenwirkungen haben. Und gerade wenn man empfindliche Augen hat, oder Kontaktlinsenträger ist oder eben auch Allergien hat, dann sollte man da sehr vorsichtig sein.
Ich muss vielleicht noch sagen, Wimpern sind auch Haare. Deswegen meine Frage, was halten Sie von Wimpernseren?
Genau.
Manche werden ja sehr früh grau. Was kann man dagegen tun? Sie sagen, man darf ab 25 ergrauen. Sie hatten aber mal eine Patientin mit 22, das war dann nicht so okay. Und wie halten Sie es, grau oder weiß lassen oder lieber was dagegen machen?
Also das Alter, mit dem man ergrauen kann, ist so geschätzt um die 25. Je nachdem, wo sie sich auf der Welt befinden, gibt es Studien, die sagen, ja, man darf sogar schon etwas früher ergrauen. Ich würde aber sagen, zwischen 20 und 25 ist so eine Grauzone für das frühe Ergrauen. Das heißt, unter 25 sollte man überlegen, ob innere Ursachen ursächlich sind, wie zum Beispiel bei dieser jungen Patientin, die sagte, in meiner Familie ist keiner früh ergraut. Das war für mich ein wichtiger Hinweis, denn meistens ist es genetisch bedingt. Wenn unsere direkten Verwandten, Eltern auch früh ergrauen, dann wird uns das wahrscheinlich auch früher treffen. Bei ihr war das aber nicht so und dann waren sie auch noch unter 25 und sie war eben Studentin und erzählte auch, dass sie häufig müde war, als ich sie fragte, wie es ihr denn so geht, schob das erstmal auf den Studiumstress zurück. Mhm. Und dann hatte ich aber bei ihr festgestellt durch Blutuntersuchungen, dass sie einen Eisenmangel hatte. Und Eisenmangel zum Beispiel ist bekannt dafür, dass es das Ergrauen fördert, dass eben die Pigmentierung, der Pigmenteinbau in die Haare nicht mehr so gut funktioniert. Behebt man dann diese Ursache, können die zuvor grauen Haare auch im nächsten Abschnitt wieder pigmentiert nachwachsen. Und dann sieht man quasi graue Spitzen und eben dunkel nachwachsende Haare. Und ja, aber das
konnten
ihr
helfen, das ist gut, ja.
Genau. Und es gibt ein paar weitere Mangelzustände oder auch Schilddrüsenerkrankungen, die das Ergrauen beschleunigen können. Und ja, zu Ihrer Frage, was man machen soll, es ist immer eine individuelle Entscheidung, ob man sich damit wohlfühlt, ob man sich so mag im Spiegelbild und ob man dazu stehen möchte. Also da gebe ich keinen Rat. Mhm. Das ist jedem so überlassen, wie er oder sie sich damit wohlfühlt.
Aber was Sie sagen, ist, das fand ich interessant, weiße Haare bitte nicht zupfen, auszupfen.
Genau, es gab also Untersuchungen, dass eben die Haare dann wieder grau nachwachsen, also dass man das sogar eher fördert, dass ein graues Haar nachwächst, als dass man es damit ausgerissen hat und das dann nicht mehr wiederkommt. Es kommt eben genau an dieser selben Stelle wieder nach und eher noch grauer und heller als zuvor. Und was eben auch nicht stimmt, was ich öfters immer wieder lese und höre, ist, dass dann irgendwie, wenn man ein graues Haar ausreißt, kommen dann drei oder vier graue Haare dazu. Das stimmt natürlich auch nicht. Wir haben immer die gleiche Anzahl von Haaren an Geburt an. Von Geburt an, wir können weder neue Haarwurzeln dazu bekommen, noch können wir sie irgendwie durchs Ausreißen da vermehren. Das geht nicht.
Mhm. Gerade kam noch die Sprache auf Stress. Das erleben wir heute oft, dass wir alle immer mehr davon haben. Stress kann sogar in den Haaren gespeichert werden, schreiben Sie.
Ja, also es gibt Untersuchungen, da hat man nachgewiesen, dass Cortisol, also Stresshormon, eben zu bestimmten Stressphasen im Haar auffindbar ist. Und zwar konnte man darüber auch feststellen, wann dieser Stress aufgetreten ist. Denn wenn wir wissen, dass ein Haar 1 Zentimeter pro Monat wächst, dann können wir quasi zurückrechnen, wenn wir in einem quasi 5 Zentimeter langen Abschnitt ab der Kopfhaut eine erhöhte Menge an Cortison in diesem Haar finden, dann können wir zurückrechnen, dass der Stress wahrscheinlich vor 4, 5 Monaten oder 6 Monaten gewesen ist. Und so ist es möglich, quasi nachzuweisen, dass also Stress wirklich im Haar ankommt. Und andererseits gibt es auch zunehmend Studien, die zeigen, dass Stress an sich das Haarwachstum, also die Arbeit des Haarfollikels, die Zellen, die dort miteinander kommunizieren und das Haar produzieren, durchaus beeinflussen kann und es eher hemmt, das Haarwachstum, und stört.
Aber ich kann nicht direkt Haarausfall bekommen vom Stress, oder ist das so? Kann man das so darauf zurückführen?
Es gibt tatsächlich, und das ist eine Ausschlussdiagnose, wenn man alle anderen Ursachen ausgeschlossen hat für diffusen Haarausfall beispielsweise, dann ist das eine Möglichkeit inzwischen, dass man sagt, ein sehr starker Stress, der auch über einen langen Zeitraum angedauert hat, ist durchaus eine Option, dass man davon Haarausfall bekommt. Aber wie gesagt, man sollte es nicht als erstes auf Stress schieben, sondern erst überlegen, was kommt noch in Betracht. Und wir wissen auch noch nicht genau, wie stark dieser Stress und wie lange der auch wirklich andauern muss bei jedem Menschen. Denn nicht jeder bekommt Haarausfall. Also es müssen auch noch andere Faktoren vorhanden sein bei diesen Menschen, bei denen das tatsächlich eintritt. Und wie gesagt, wir können es noch nicht klar festmachen an eben Wochen oder Monaten oder Intensität. Wir wissen noch nicht genau, wie stark dieser Stress sein muss, um wirklich Haarausfall zu machen.
Mhm. Zu guter Letzt vielleicht noch, im Buch sagen Sie, eine Frau, eine Patientin mit grünen Haaren kam zu Ihnen. Was war denn da los?
Ja, die war also fürchterlich verunsichert, weil sie dachte, jetzt ist sie krank, denn sie kam zu mir mit so einem leichten Grünschimmer und die Patientin war im Schwimmbad gewesen und hatte blondierte Haare. Und nach dem Schwimmbadbesuch kam dieser grüne Schimmer und das ist bedingt durch einen erhöhten Kupfergehalt, der sich dann mit den Haaren verbunden hat, dieses Kupfer. Und das kennen wir ja auch so von angelaufenen Sachen, diesen Grünschimmer bei kupferhaltigen Teilen und so ähnlich grünlich waren dann auch die Haare und da konnte der Friseur dann aber gut helfen und die Haare wieder in die ursprüngliche Haarfarbe zurückführen.
Ja, wow, also ich habe viel gelernt. Ich halte mal fest, Haare sind total emotional. Was die Pflege angeht, lieber weniger. Darauf vielleicht besser gucken, was man da zu sich führt. Und gut essen ist immer hilfreich, auf Stress achten. Und wenn man wirklich belastet ist, zu so achtsamen, tollen Experten wie Ihnen kommen, nicht scheuen, sich auf den Weg zu machen.
Auf keinen Fall scheuen und auf keinen Fall selbst therapieren.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, Frau Dr. Garcia Bartels aus Berlin.
Ich danke Ihnen sehr.